Classic Nazi Move.
Das.
Leute am Nachbarstisch belauschen? Im Kaminzimmer den neuesten Tratsch von Freunden hören? Oder lieber ungezwungener Smalltalk mit Fremden? Egal was ihr braucht, bei Reden, Denken, Tun bekommt ihr es auf Knopfdruck. Das heutige Thema: Wie geht Veränderung? Viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen bei Reden, Denken, Tun, eurem Lieblingspodcast. So, genau, ihr müsst mich entschuldigen, ich bin vielleicht ein bisschen aus der Übung. Wir sind nämlich wieder zurück mit ganz viel neuer Energie und Freude und Motivation. Und wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ich hoffe, ihr habt es mitbekommen, haben wir jetzt schon länger nichts mehr gemacht und wollen jetzt, wie gesagt, ein kleines Revival starten. Dazu gehören natürlich die üblichen Verdächtigen, wie zum Beispiel Herr Franz Peter.
Danke, Rudolf. Gut, dass wir direkt wieder weitermachen, wo wir aufgehört haben.
Und natürlich Felix.
Ei, Gude.
Hallo, Felix. So, hallo, Rudi, hallo. genau, und um jetzt nicht so viel drumherum zu labern, würde ich sagen, gebe ich das Wort weiter an Felix, denn der hat euch was zu erzählen.
Ja, ich habe ein zugängliches Thema mitgebracht, weil wir wollen ja nicht zu schlimm jetzt gleich anfangen. Ja? Wir wollen ja niemanden vom Kopf stoßen. Erstmal easy wieder zurück ins Geschäft finden sozusagen.
An unsere sanften Stimmchen gewöhnen lassen.
Genau, natürlich.
Wir kommen auch schnell genug in die tiefen, dunklen Gewässer.
Genau.
Das ist richtig.
Und ich habe gedacht, old but gold, worüber reden wir eigentlich ständig? Genau, öffentliche Verkehrsmittel. Es ist ein Thema, das uns nie losgelassen hat. Folge 1 bis zum Ende, es ist immer dabei, vor allem die Deutsche Bahn. Und das ist natürlich toll, ne? Weil ich finde das so eine gewisse Kontinuität. Und da habe ich mir jetzt gedacht,
ich hätte sie gerne nicht.
ich muss ehrlich sagen, ich könnte auch drauf verzichten. Aber es ist lustig, ne, dass man in Deutschland über sowas auch mit fremden Leuten spricht. Irgendwie, also wenn mal eine Verspätung zustande kommt, da kannst du mit wildfremden Leuten Riesengespräche drüber führen. So wie wir das
oder dich
auch
über
machen.
Diese wildfremden Leute aufregen, die Gespräche darüber führen.
Genau, das ist auch möglich. Jedenfalls, wer Nachrichten geguckt hat in letzter Zeit, hat vielleicht gehört, dass Deutschland gerade so ein bisschen Probleme mit der Europäischen Kommission gekriegt hat. Es geht um ein geplantes Vertragsverletzungsverfahren wegen so überschreitenden Emissionswerten in Großstädten, ne? Und es gibt es in anderen Städten auch, da hat man sich Gedanken über kostenlosen öffentlichen Nahverkehr gemacht. Ich habe gedacht, das ist ein einfaches Thema, da kann man relativ schnell sich eine Meinung zu bilden und deswegen würde mich interessieren, fangen wir doch einfach mal an mit dir, Franz, du hast jetzt noch nicht so viel gesagt in der Folge. Was ist dein Standpunkt zum kostenlosen öffentlichen Nahverkehr? Yay or nay?
Marxismus! lustig, dass ich genau da auch heute drauf gestoßen wurde, und zwar vom Kollegen, der beim Handelsblatt einen entsprechenden Artikel gelesen hat. Und das Handelsblatt, da ist ja generell eher so pro Wirtschaft und so und das System, wie es gerade ist, eigentlich eher ist, hat natürlich gesagt, das ist voll der Bullshit, so ein System. Das geht gar nicht und es kann nur funktionieren, wenn da irgendwie das auch finanziert wird und von Leuten und Leute dafür bezahlen. Ich bin idealtypisch eingestellt und würde sagen, es wäre geil, wenn wir alle kostenlos Öffis fahren könnten. Da müsste aber ganz viel anderes noch passieren, so auch in Richtung Steuern. Und also da müssten wir auch aber dafür quasi einstehen mit vielleicht wahrscheinlich mehr Steuern und noch anderen Veränderungen, damit sowas funktioniert. So viel dazu.
Okay, das ist schon mal interessant. Rudi, was sagst du?
Also ich stehe dem Ganzen natürlich auch positiv gegenüber, aber ich finde, das sollte jetzt vielleicht nicht unbedingt, ich weiß nicht, ob das nicht, also es ist eh ein falscher Gedanke von mir, aber der Staat oder Deutschland in diesem Fall sollte das Geld als Investition sehen, was das kostet. Natürlich, das kostet vermutlich Milliarden, die Einnahmen, obwohl die Bahn ist ja eh nicht privatisiert, genauso wenig die öffentlichen Verkehrsmittel, oder? Das ist doch nichts Staatliches.
Nee, das ist nicht
Staatliches. Ist was Kommunales oder so, oder?
Ich würde sogar sagen, man kann sagen, dass es in privater Hand ist teilweise.
Ja, also die Bahn ist ja ein privates Unternehmen.
Ja. Okay, das macht es ja noch mal ein bisschen anders. Dann müsste der Staat eventuell diese Unternehmen subventionieren. Und das Geld muss natürlich an anderer Stelle wieder reingeholt werden. Und jetzt kann man das dann natürlich so weit spinnen, dass man eventuell dann die Leute doppelt dazu zwingt, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, indem man eventuell das Autofahren teurer macht. Also nicht nur Autofahren verbieten teilweise, wie mit den Diesel zum Beispiel in Städten, sondern auch generell Steuern erhöht vielleicht oder, keine Ahnung, ich sag jetzt einfach mal ein paar Sachen, Maut einführen oder einfach sowas, halt um den Autofahrer ein bisschen mehr zu belasten und dadurch die Kosten für die öffentlichen Verkehrsmittel zu senken. Mhm. Also um da ein bisschen mehr Geld reinfließen lassen zu können. Und also klar, es gibt super viele Pro- und Contra-Argumente. Also es schafft natürlich Arbeitsplätze, weil viel mehr Busse fahren müssten, viel mehr Straßenbahn, Züge und so weiter. Es müsste ja dauernd eigentlich was fahren, weil wenn jeder das kostenlos nutzen könnte, würde man es auch nutzen, denke ich.
Höchstwahrscheinlich, und
man würde es aber nur nutzen, wenn es nicht so voll ist. Weil
das stimmt.
Du hast natürlich, dann fährst du trotzdem noch immer lieber Fahrrad, als in einer vollen Bahn zu sitzen, denke ich mal. Und da muss man natürlich die Balance finden. Und das ist ganz schön schwer, denke ich.
Klar, ich glaube, das Aufgebot müsste auf jeden Fall auch aufgestockt werden, denke ich schon, weil, wie du ja auch schon sagst, wenn man Service kostenlos in Anspruch nehmen kann, warum sollte ich dann darauf verzichten? Ja, das ist ja klar. Aber was ich noch sagen wollte, worauf du gerade zu sprechen gekommen bist, Franz, mit dem Artikel vom Handelsblatt. Lustigerweise habe ich mich auch mal ein bisschen schlau gemacht. Im Übrigen, das möchte ich jetzt nur mal einschieben, wer mehr über die aktuellen Planungen sich informieren möchte oder so, ist auf zdf.de gibt's einen Beitrag, der heißt Öffentlicher Nahverkehr, Fragen und Antworten, ist vom 13. Februar, könnt ihr euch einlesen, ist eine Bullet-Point-Liste mit allen wichtigen Punkten.
Werden wir auch verlinken.
Werden wir auch verlinken, genau.
Wirst du verlinken.
Ich habe noch einen Beitrag gelesen von der Welt, vom 13.2.
auch.
Das war ähnlich strukturiert, dass es darum ging, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Dass also die Servicequalität einfach komplett abnehmen würde. also dass die ganze Sache mit der Verstaatlichung so eine sozialistische Idealvorstellung wäre und dass sich das in der Realität anders dann verhalten würde. Muss ich dazu sagen, ich kann verstehen, dass man das vielleicht von einem realistischen Standpunkt aus sagt, okay, ist der Service dann überhaupt noch was wert, wenn wir überhaupt nichts dafür bezahlen? Muss ich aber einwenden, wenn es um die Realisierung eines solchen Systems gäbe, wäre es ja schon so, dass der öffentliche Nahverkehr immer noch Geld verdient. Ja, nur eben durch andere Mittel. Beispielsweise wäre komplett kostenloser öffentlicher Nahverkehr vor allem wahrscheinlich für die zugänglich, die in der Stadt gemeldet sind und dort leben. Die hätten in allererster Linie mal darauf Anspruch. Es gibt so Musterstädte in Estland, glaube ich, wo das gemacht wird, oder ein skandinavisches Land, wo jeder Mitbürger dann so eine Karte bekommen hat, mit der er die Türen überhaupt öffnen kann. Also das ist wie so eine Scheckkarte. Und so steigt man dann überhaupt erst ein. Das nimmt natürlich dann den Kontrolleur aus der Kette raus, weil du kannst ja nicht anders da drin sein, wenn du nicht so eine Karte hast. Und das steht dann vor allem den Anwohnern von den Ortschaften zu, damit die eben ihre Pendelwege nicht mehr mit dem Auto fahren müssen und halt die Parkplätze auch frei werden. Heißt aber trotzdem für tourismusstarke Städte, dass da immer noch Leute kommen, die den Service in Kauf nehmen werden. Ja, weil die halt kein Auto haben, aber auch keinen Anspruch auf den komplett kostenlosen öffentlichen Nahverkehr. Also irgendwo wird ja immer noch was getan dann, sage ich mal. Und dann also, gab es noch so ein großes Kontra-Ding, wo mich eure Meinung interessieren würde, weil es geht ja vor allem darum, dass die Schadstoffe so reduziert werden sollen, ja, also das Autoaufgebot. Aber getestet werden soll das jetzt halt in Essen, Bonn, Herrenberg, Reutlingen und Mannheim, okay. Aber dazu hat jetzt zum Beispiel der Hofreiter gesagt von den Grünen, dass man damit jetzt nicht die wirklich kritischen Städte testet, wie zum Beispiel Stuttgart oder München. Wie seht ihr das? Ist das als Fallstudie okay, eine kleinere Stadt zu nehmen, oder müsste man wirklich
also
full scale gehen?
Ich als alter Bonner kann sagen, dass da wirklich viel Verkehr ist Und auch wenn das jetzt keine große Stadt ist und wahrscheinlich auch die Smogwerte nicht so extrem sind wie Stuttgart, wobei Stuttgart ja eher aus geografischer Sicht da das Nachsehen hat und nicht unbedingt wegen der der Stadt.
Das stimmt, ja.
Und wie gesagt, also in Bonn, ich musste jeden Tag mit der Straßenbahn nach Siegburg zur Arbeit fahren und die war immer voll, komplett voll. Und ja, und die Autobahn auch. Also es ist einfach, das ist so ein bisschen das Problem. Also da muss man halt gucken, ob man weitere Linien ausbaut, neue Strecken erschließt, mehr Züge einsetzt und so weiter. Das ist eine ganz schön große Aufgabe, das Ganze zu planen. Und da muss man auch sehr viel testen und ausprobieren und auswerten. Und ich glaube, das sind so Entscheidungen, die kann man nicht von heute auf morgen treffen. Das muss sich langfristig entwickeln. Du kannst zum Beispiel auch nicht jetzt Menschen, ich sag mal, dazu zwingen, öffentliche Nahverkehrsmittel zu nutzen, die ihr Leben lang Auto gefahren sind.
Das ist wohl wahr, ja.
Das ist richtig.
Und klar kann man, natürlich kann man das, aber das wäre ja nicht im Sinne des Service, sag ich mal.
Aufstand.
Und genau. Und wenn man schon diesen Service anbietet, finde ich, und das wäre ja ein Service, der nicht zusätzlich da ist, sondern wirklich das andere ersetzen sollte, dann muss der sehr, sehr ausgeklügelt sein, sehr nutzerfreundlich und wirklich funktionieren. Weil wenn Autofahren teuer ist und du kannst es dir nicht mehr leisten oder willst es nicht mehr, weil die Busse und Bahnfahrten hier kostenlos sind und dann gibt es Verspätungen oder die sind zu voll oder irgendwas fällt aus, das ist halt richtig ärgerlich. Und ja, daran wird es letztendlich scheitern. Also es wird nicht umgesetzt, denke ich mal. Klar kann man das nie so ausschließen, aber wenn, dann dauert es noch ganz schön lange. Weil bis wir auf dem Stand sind von irgendwelchen baltischen Ländern, die ja mittlerweile fast alles elektronisch machen, dauert es noch sehr, sehr lange. Ich meine, wir können teilweise nicht mal mit Kreditkarte in Supermärkten bezahlen. Da, keine Ahnung, da dauern die anderen Sachen noch länger.
Da haut sich der Rudi die ganze Zeit die Hand gegen den Kopf.
Die ist quasi permanent, ich sehe nichts mehr. Seit Jahren.
Vielleicht in Richtung baltische Länder und Öffis. Ich habe angefangen, auf Anraten einer Kollegin eine Doku zu schauen, die auf Amazon im Prime-Abo quasi verfügbar ist, die Tomorrow, die Welt ist voller Lösungen heißt. Und bin noch nicht ganz durch, aber in einem Teil von dieser Doku geht es unter anderem auch um die Stadtplanung. Also da kommen auch Stadtplaner zu Worte und sehr viel in Richtung Skandinavien. Und für mich kam da heraus, dass du musst es halt wirklich attraktiv für die Leute machen. Wie du schon gesagt hast, Rudi, also erstens, es muss funktionieren und zweitens, du musst halt auch die Stadt innen drin so gestalten, dass es sich anbietet, eben zu laufen, Fahrrad zu fahren oder den Bus zu nehmen, der idealerweise dann auch noch irgendwie mit Strom oder anderen nachhaltigen Quellen quasi betrieben wird. Und dafür muss aber die Stadt auch so gestaltet sein. Die haben halt teilweise, in den Bildern hat man das gesehen, sind die Straßen so ausgelegt, dass der Bereich, in dem Autos fahren können, nur noch sehr begrenzt ist. Also der Teil von der Straße ist halt recht schmal. Und dafür haben sie aber richtig breite Fußgänger und auch Fahrradwege quasi nebendran. Das heißt, du hast automatisch eben mehr Platz, um Fahrrad zu fahren und auch um zu laufen. Und auf der Strecke, wo dann die Autos fahren, fahren halt auch größtenteils Busse. Und du kannst halt irgendwie, weiß ich nicht, 80 Kilometer mit Öffis und per Fahrrad quasi problemlos zurücklegen, weil das alles auch so verbunden ist, dass du im Zug auch deine Fahrräder gescheit abstellen kannst und so. Also das ist schon ein System, das muss sehr gut durchdacht, geplant und dann eben auch miteinander vernetzt sein. Und das sind sehr viele Faktoren drin, die man eben beachten muss. Und deswegen, um zurückzukommen auf was Felix gesagt hat, oder was Felix wissen wollte, ob wir denken, dass so weiß ich nicht, kleinere Städte irgendwie als Testgebiet sich eignen. Auf jeden Fall. Aber natürlich kann der Test nicht nur in diesen kleinen Städten bleiben. So. Also das ist ja immer ein Prozess. Also das muss natürlich dann auch in größeren Städten umgesetzt werden, wenn man sieht, okay, auch in kleineren Städten auch wenn Bonn jetzt meiner Auffassung nach nicht unbedingt sehr klein ist. So, es gibt doch wesentlich kleinere Städte.
Und ich hab nur einfach mal das genommen, was in der Presse so gesagt wurde darüber.
Ja, also, ja, klar, definitiv. Also da wollte ich auch gar nicht abstreiten, was du gesagt hast, sondern nur, was dann eben da in der Presse so vielleicht aufgeführt wurde. Und wie Rudi gesagt hat, da ist ja auch viel Verkehr. Zum Beispiel in Bonn, also allein deswegen bietet sich Bonn ja schon wahrscheinlich an, das zu testen. Also mein abschließender Punkt.
Da muss ich ja mal kurz, ja gut, dann schließ erstmal ab.
Mein abschließender Punkt wäre also dazu, auf jeden Fall in den Städten testen, weil es muss halt anscheinend von diesen Städten ausgehen. Das ist auch so ein Punkt, der in dieser Doku bisher rüberkam, so dass du auf der großen Ebene, dass es extrem lange dauert, bis sich was ändert. Und deswegen ist es wichtig, dass auch von so kleinen Städten oder eben auch generell von Städten solche Veränderungen vorangetrieben werden.
Mhm. Ja.
Jetzt darfst du.
Genau, also das Ding ist, wenn, du sagtest ja auch schon, es bedarf ganz viel Planung und es muss gut vernetzt sein. Und das ist halt super schwer, weil die ganzen Städte halt mal gebaut wurden mit einer anderen Absicht oder beziehungsweise nicht darauf aufbauen oder darauf hinarbeiten.
Ja, ja.
Und du hast teilweise nicht die Möglichkeit, beides nebeneinander laufen zu lassen in dem Maße, wie es vielleicht sein sollte, dass du zum Beispiel zu schmale Brücken hast, wie in Bonn zum Beispiel, keine Ahnung, da geht eine Brücke über den Rhein. Da ist eine Autospur und eine S-Bahn-Spur so nebeneinander und die Autos können nicht überholen und keine Ahnung, es ist alles ein bisschen stockend und da könntest du jetzt nicht viel verändern, außer eine neue Brücke zu bauen und das kannst du nicht zu Testzwecken machen zum Beispiel. Genauso wenig kannst du die in den Innenstädten plötzlich anfangen, Fahrradspuren einzurichten oder die Autofahrstreifen zu reduzieren. Das ist alles schwer zu testen und ich weiß nicht so richtig, wie das gehen soll. Und das ist halt eine super, super interessante Sache, finde ich.
Ja.
Dazu, aber du, genau, du meintest, mit dem Vernetzen wollte ich noch was sagen. Also hier in Bern zum Beispiel ist es so, dass die öffentlichen Verkehrsmittel alle elektrisch fahren. Also es gibt überall Oberleitungen. Das heißt, Busse, Straßenbahnen und so weiter fahren elektrisch. Das finde ich super gut. Also es ist natürlich sieht es jetzt nicht so schön aus, muss man ehrlich sagen. Also du guckst nach oben und überall sind diese Leitungen. Ne? Andererseits ist es das wert, finde ich. Also zum Beispiel ist es viel leiser. Wenn du an der Bushaltestelle stehst, der Bus kommt und hält an, dann ist es einfach still, komplett. Der Bus, den hört man nicht. Genauso wenig beim Fahren, wenn du drin bist und so weiter, ist es alles viel ruhiger, viel entspannter. Ja. Und natürlich stinkt es halt auch nicht so. Und das ermöglicht hier auch eine höhere Frequenz an, ich sag mal, es verkehren viel mehr Linien oder Busse allgemein. Zum Beispiel musst du, ich gucke nie auf den Fahrplan. Alle, also selbst da an Haltestellen, wo vielleicht nur eine Buslinie hält, hält die noch immer spätestens alle 8 Minuten zum Beispiel oder 7. Da guckst du nicht auf die Uhr, wann du aus dem Haus gehst. Und das finde ich super angenehm und da gewöhnt man sich auch sehr schnell dran. Natürlich, das kostet natürlich was, keine Frage. Man kann ja auch mit dem Fahrrad fahren, das geht auch ganz gut und ich weiß nicht, also ich find's schön zu wissen, dass man einfach jederzeit mit dem Bus oder mit der Bahn fahren kann, ohne jetzt zu gucken, wann fährt der und wohin und so. Und das ist schon ganz cool.
Nimmt auch ein bisschen Stress raus, wa?
Ja,
auf jeden Fall. Ja, irgendwie schon. Du musst halt einfach, du achtest nicht mehr darauf. Also du weißt genau, okay, ich kann jetzt gleich nach Hause fahren oder wohin auch immer.
Ja, vielleicht kann ich überleiten. Ich habe, wenn wir jetzt schon bei Stadtplanung und dem Ändern von so einem System waren, ich habe jetzt schon diese Doku erwähnt und ich hatte in letzter Zeit öfter mal so Unterhaltung, sowohl mit meiner Freundin als auch eben auf der Arbeit mal mit Kollegen oder sowas, wahrscheinlich auch so ein bisschen idealtypisch gedacht in Richtung was kann man eigentlich machen und was will man selbst machen? Das spielt ein bisschen in so zwei Themen rein, die ich mir aufgeschrieben habe. Nämlich einmal in die Richtung, einerseits sehen wir täglich, dass irgendwie was nicht so geil ist und wir finden es nicht so geil und wir reden zum Beispiel öfter über die Bahn, so als Aufhänger. Und andererseits sind wir aber irgendwie zu gemütlich oder aus irgendeinem anderen Grund nicht gewillt, irgendwas anderes zu machen, außer in einem Podcast darüber zu reden, zu dritt zum Beispiel.
Ja.
Und ich habe mich dann gefragt, warum ich nicht irgendwie schon längst oder ob ich nicht demnächst mal so ein bisschen irgendwie mehr politisch oder auch aktivistisch unterwegs sein soll. Allein um da irgendwie, weiß ich nicht, ob es nur für mein Gewissen ist, aber um da ein bisschen mehr was zu machen, außer jeden Tag einen Tweet dazu abzusetzen und mal einen Podcast dazu machen.
Also du möchtest jetzt speziell auf politische Themen hinaus oder meinst du jetzt generell diesen...
Meinst du einfach nur Themen des Zusammenlebens oder so? Also ich nicht unbedingt was politisch aufgeladen ist?
Nee, nicht zwangsläufig was politisch aufgeladen ist. Das kommt, mein Fokus darauf kommt, glaube ich, einfach nur daher, dass ich mich ziemlich viel damit beschäftige. Aber das ist ja nicht auf solche Themen beschränkt, sondern eben auch, wie du gesagt hast, aufs Zusammenleben oder sowas oder auf dass man mehr Solidarität zeigt, was natürlich auch wieder politisches Thema sein kann irgendwann. Aber prinzipiell, dass man eher so, dass man oft so Gedanken hat, das ist jetzt wieder sehr auf einer hohen Ebene, dass man oft Gedanken hat, wie die Bahn ist scheiße, warum ändert sich da nichts, aber selbst mehr machen ist irgendwie nicht. Warum denkt ihr, ist das bei euch so oder ist es nicht so und ihr seid harte Aktivisten?
Felix? Also ich bin kein harter Aktivist und ich bin politisch auch nicht engagiert. Es gibt dafür
Was studierst einen relativ, du noch
mal? ich studiere Politikwissenschaft, das ist korrekt. Aber jeder
das ist der
Politikwissenschaftler
Grund.
Wird dir direkt sagen, das eine ist nicht das andere, das hat erstmal ja, nichts miteinander zu tun. Ich denke, bei mir ist das Problem folgendes, ich bin generell über die letzten Jahre sehr politikverdrossen geworden von der Übersättigung. Das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass ich mich extrem damit auseinandergesetzt habe. Ohne direkt aktiv zu werden, aber von der beobachtenden Position aus habe ich sehr viel da rausgeschöpft über die letzten Jahre und ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich jetzt politisch aktiv werden würde, hätte ich Angst vor den gesellschaftlichen von der gesellschaftlichen Rückkopplung aus meinen Umfelden.
Ja, du musst ja nicht unbedingt der Pegida beitreten, Felix.
Nee, das ist es ja nicht unbedingt. Also ich meine, wir sind in einer Zeit angekommen, wo man nicht mal einer extremen Partei angehören muss, um Probleme zu bekommen mit seinem Umfeld. Weil es irgendwie kein Grau gibt mehr und auch ganz wenig Diskurs an sich, sondern das ist alles so zu so einer Debatte verkommen. Wisst ihr, das steckt ja schon inhärent in der Bedeutung von Diskussion und Debatte. Diskussion möchte ich einen Kompromiss finden. Bei einer Debatte versuche ich einfach nur den indifferenten Hörer zu überzeugen. Ja, da geht's um keinen Kompromiss, kein Entgegenkommen, nichts. Und ich habe das Gefühl, dass wir irgendwie uns darauf hinbewegt haben. Und wenn ich jetzt sagen würde, okay, also ich bin jetzt, ich werde jetzt nicht sagen, mit welcher Partei ich am meisten liebäugle, aber egal, welche man sagt, ich glaube, man schafft sich automatisch in seinem sozialen Umfeld irgendwo an irgendeinem Peer automatischen Feind, obwohl man an sich keine Differenzen hat. Die sind nur politischer Natur. Aber die Gräben sind so tief geworden, wisst ihr?
Aber ist dann die Antwort darauf quasi dann nichts mehr in die Richtung
Mit Sicherheit ist das die komplett falsche Lösung, die ich hier gehe. Also mit Sicherheit ist das komplett falsch. Und ich schäme mich auch, also ich sage das jetzt offen und ehrlich, meine Lethargie ist das Schlimmste, was man tun kann. Aber ich glaube, dass es bei noch mehr Menschen so ist, die Angst davor hätten, irgendwie aktiv zu werden, weil sie irgendwie extreme Enden in ihrem sozialen Umfeld haben oder vielleicht das komplette Gegenteil davon, ich weiß es ja jetzt nicht, ja. Und dann irgendwie vor seltsame soziale Situationen kommen würden, mit denen sie nicht klarkommen. Und
aber
ich weiß, dass es bei mir ähnlich wäre.
Ich kann das vollkommen nachvollziehen, Felix. Und ich denke, es wird einem so ein bisschen vorgelebt auch. Ja, wie immer, die bösen Medien tragen natürlich einen großen Beitrag dazu. Ich finde, es ist so. Ich finde, es kommt oft nicht rüber, dass ich rede jetzt einfach mal von politischen Parteien, dass die sich auch gegenseitig anerkennen vielleicht. Ich meine, es gibt super viele Überschneidungen, ganz viele Punkte, bei denen sich viele einig sind. Das wird aber nicht offen kommuniziert. Also ich habe jetzt noch nie gehört, dass, vielleicht schon mal, aber dass jetzt irgendein SPD-Politiker sagt, das, was der FDP-Mensch gesagt hat, war richtig. Oder kann ich so bestätigen? Oder sehe ich auch so?
Zumindest oder auf Bundesebene, ja.
Genau, habt ihr jetzt spontan ein Beispiel? Ich glaube nicht, oder? Also, ich finde, das gehört auch dazu. Und es gehört dazu, dass man andere Meinungen anerkennt und trotzdem seinen Standpunkt hat. Und vielleicht spielt das da nochmal eine Rolle, dass sie Angst haben, irgendwie ihre Kredibilität zu verlieren oder, sagen wir mal, Wählerpotenzielle.
Aber ist das nicht total schade irgendwie,
ja, so natürlich, genau das meine ich ja, das ist ja mega schade und das finde ich so ganz, also ich finde es wirklich ganz schlimm, weil ich finde, man muss auch in der Lage sein, dem Feind Zugeständnisse zu machen, oder? Du kannst doch nicht nur schwarz und weiß sein und das war's. Also
vor allem denke ich halt, man muss irgendwie halt auch mit dem allergrößten Widersacher muss man ins Gespräch kommen irgendwann. Also es geht gar nicht anders, weil so funktioniert das halt leider. Das sage ich jetzt so sarkastisch. Natürlich ist es gut, dass es so funktioniert. Diese Interessenartikulation, da gehört ja auch ein Austausch dazu. Das muss irgendwo passieren. Und ich finde es halt wirklich schade, dass es so, das kann man auch, wenn man mal irgendwie so sich Stammtische anguckt oder so, und dann sitzen da zwei Gruppen, die sich irgendwie politisch nicht so ganz einig sind, und die gucken sich schon böse an, obwohl sie sich gar nicht kennen. Wisst ihr, also persönlich liegt da überhaupt keine Differenz vor, aber es wird dann direkt.
Ich denke, es gibt viele Leute, die können da nicht mehr differenzieren oder können das nicht mehr mit genügend Abstand betrachten. Zum Beispiel so banale Sachen wie verschiedene Fanlager oder sagen wir mal, ich mag eine Automarke und dann die andere dementsprechend nicht. Das ist ja ganz oberflächlich natürlich vielleicht auch lustig und irgendwie auch, weiß ich nicht, es ist einfach nichts Schlimmes. Aber wenn es so weit kommt, dass die Leute nicht mehr verstehen, dass das wirklich nur Spaß ist und wisst ihr, was ich meine oder worauf ich hinaus will? Das liest man ja dauernd im Internet bei irgendwelchen Kommentaren und so. Die Leute können nicht mehr unterscheiden zwischen Realität und Fiktion sozusagen. Ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, dass ganz viele Menschen nicht mehr in der Lage sind, selber sich eine Meinung zu bilden oder selber über Sachen nachzudenken und auch beschließen, jetzt mal nicht der Meinung einer bestimmten Person zu sein. Oder das Gegenteil. Jetzt habe ich irgendwie ein bisschen, es war ein bisschen wirr, was ich gesagt habe.
Alles klar. Willst du noch einen klaren Gedanken dazu formulieren?
Nein, ich möchte nur unseren Hörern, vor allem unseren Hörern, denn wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, nahelegen, denn dem Gegenüber bei einer Diskussion oder Unterhaltung auch mal Recht zu geben, auch wenn man in anderen Punkten nicht einer Meinung ist.
Und ich würde daran appellieren, weil wir jetzt ja gerade schon beim Appellieren sind und wir sehr schön von oben herab auf unsere Hörer blicken. Ich meine das nicht ernst. Ich finde bei mir selbst, da stimme ich dir zu, Felix, auch noch viel zu oft Gelegenheiten, wo ich nicht in so eine Diskussion gehe, wobei ich mir wünschen würde, dass es noch viel, viel öfter passiert, weil es halt einfach passieren muss.
Hast du schon mal eine ganz negative Diskussionserfahrung mit Fremden gemacht? Und ich meine jetzt nicht im Internet, sondern wirklich face to face?
Tatsächlich nicht, nee. Also tatsächlich.
Ich glaube, das ist für mich der Grund, warum ich gefühlt auf 2% meiner gesellschaftlichen Effektivität laufe und nicht bereit dazu bin, mehr zu machen. Ist meine Grundüberzeugung, dass viele in unserer Generation ihr Potenzial nicht ausschöpfen. Aus verschiedensten Gründen. Und teilweise auch absolut legitimer, aber dass wir viel mehr können. Ich meine, überlegt euch das mal. Wir leben im Informationszeitalter. Wenn du einen Computer bedienen kannst, bist du schon auf jeden Fall 50 Jahre, vor 50 Jahren war es anders. Ja, also vom Zugang. Aber was ich meine ist, ich hatte schon mal so eine Diskussionserfahrung Und das hat mich so gebrandmarkt, dass ich...
Aber darf ich fragen, in welchem Rahmen?
Also ich möchte nicht zu genau drauf eingehen.
Nee, nee, das, deswegen. Also sag so viel,
jedenfalls, du möchtest. Jedenfalls, ich werde jetzt Folgendes sagen, in der Hoffnung, dass unsere Hörer wissen, dass ich eigentlich ein wirklich kein, ich will jetzt nicht sagen, kein schlechter Zeit, Mensch bin. Ich bin ein friedliebender Mensch und ich glaube, ich habe keine allzu extremen politischen Überzeugungen.
Oh Gott, was kommt jetzt?
Ich wurde Nazi genannt. Und ich kann dir bis heute nicht genau erklären, wie das gekommen ist. Irgendwann habe ich den Faden so verloren, weil mich das so also ihr müsst euch das vorstellen. Ich empfinde das manchmal als einfach nur noch witzig, wenn eine Diskussion so ausartet, aber bei anderen, nicht bei mir. Das ist mir noch nicht passiert, also bis dato war das noch nie so. Und das hat mich dermaßen geschockt, weil ich wirklich zumindest in meiner Überzeugung das genaue Gegenteil gesagt hatte, dass mir die Kinnlade runtergegangen ist und ich dann komplett den Gesprächszusammenhang verloren hatte.
Da hast du einfach zugeschlagen.
Und ich hatte dann auch, also ich habe dieses Gespräch auch nicht weiterführen können. Wobei ich jetzt nicht sauer deswegen geworden bin oder so, weil ich dachte, also das ist genau das Falsche. Jetzt auszurasten, deswegen ist genau die falsche Lösung. Hab dann gesagt, okay.
Classic Nazi-Move.
Ja, ich gesagt, okay, das hat jetzt so erstmal keinen Wert, weil ich verstehe jetzt nicht, wie es so weit kommen konnte, aber ich möchte mich auch jetzt nicht irgendwie diffamieren lassen oder so. Ich habe jetzt ja nichts Böses getan gerade. Und dann denke ich, muss man dann auch erstmal einfach 5 Grad sein lassen. Aber diese Erfahrung an sich hat mich wirklich von vielen, ganz vielen Gesprächen abgehalten, wo ich sogar merke, wenn ich in einem Seminar in der Uni sitze und es gibt die Möglichkeit, an einer Diskussionsrunde teilzunehmen, dass ich mich zweimal frage, was ich jetzt gleich sagen werde. Das ist also so tiefgreifend war
ich
das.
Ich weiß ungefähr, in welche Richtung du gehen willst und es nicht aussprichst. Und dann hat man auch keine Lust, sich rechtfertigen, oder? Also du gehst quasi in so eine Diskussion rein mit so einer Grundhaltung, dich verteidigen zu müssen, oder?
Ja, zum Beispiel.
So ein bisschen, zum Beispiel, also man hat halt manchmal eine andere Meinung als andere und dann weiß man genau, wenn ich die jetzt ausspreche, dann muss ich quasi im Nebensatz direkt das Ganze relativieren vielleicht.
Genau. Man muss sofort irgendwie die Milch in den Kaffee schütten, dass man, weil man weiß, oh, das wird jetzt gefährlich, das zu verkaufen, ja. Und ich meine, das ist an sich ja schon schade, dass man sich mehr Gedanken darüber macht, wie man seine eigene Meinung abschwächt. oder verkauft, Leute. Eigentlich muss man hier gar nichts verkaufen. Man kann ja sagen, was man will, egal wie schlimm es auch sein mag, ja. Aber, also, natürlich jetzt nicht beleidigend. Ich meine jetzt einfach nur Aussagen treffen, ja. Das an sich ist ja schon nicht besonders. Franz.
Du. Nee,
ich habe das Gefühl, es war schon falsch, dass ich das überhaupt erzählt habe.
Oh nein, ich find's gut, dass du das erzählst, weil das ist ja auch total wichtig, denn du sagtest ja, dass viele sich einfach zurückhalten und dann eher nicht dazu beitragen zu irgendwelchen Diskussionen
ich
oder
glaub,
so.
Ich glaube auch, wenn ich jetzt nicht das Gefühl hätte, dass das anderen Menschen auch so geht, hätte ich wahrscheinlich gar nichts dazu gesagt, ja, weil das ist ja jetzt für mich schon irgendwie ein Heraustreten aus meiner Unmündigkeit. überhaupt darüber so zu reden, ja. Weil natürlich sehe ich jetzt schon den einen oder anderen Kommentar kommen, na, warum wird man denn Nazi genannt?
Vielleicht locken wir den einen oder anderen
Piep
aus der Ecke.
Das war jetzt eine Anspielung auf einen wahrscheinlich ehemaligen Hörer. Wer sich die Mühe machen will, kann gerne recherchieren.
genau. Aber ich wollte sagen, dass ich glaube, man beteiligt sich nicht aktiv an solchen gesellschaftlichen Prozessen, weil man, also ich spreche dann in erster Linie natürlich von mir und meiner Meinung oder meiner Einstellung dazu, dass es nicht in erster Linie schon mal nicht viel bringt vielleicht, weil oftmals hat man eine Meinung, die jetzt nicht... Natürlich ist es blöd, von vornherein zu sagen, es lohnt sich nicht, darüber zu reden, weil der andere es vielleicht eh nicht einsieht oder versteht, aber da fängt es ja schon an, dass ich selber schon mit so einer hohen Meinung an die Sache rangehe und sage, meine ist richtig, wisst ihr?
Ja, das ist eigentlich
und das ist ja schon. Das ist ja schon das Problem, deswegen gehe ich auch nicht in solche Diskussion oder fange an, mit Fremden über Sachen zu reden, weil es einfach, weil ich vielleicht zu sehr auf meiner Meinung beharren möchte auch. Und dann lasse ich es lieber ganz. Und zu dem Aktivismus-Tum, Franz. Mm. das ist halt, ich glaube, du merkst halt, dass dein Umfeld vielleicht nichts macht und ganz gut damit klarkommt und dass es auch meistens Probleme sind, die natürlich wichtig sind, aber die jetzt nicht direkt was an deiner Lebensqualität ändern, oder? Also ja. nicht direkt. Klar ist Politik wichtig und so Sachen sind super wichtig und prägen uns ja und alles, aber du merkst die Auswirkungen nicht direkt. Genau. Und deswegen gehst du auch nicht auf eine Demo, weil du genau weißt, nach der Demo wird sich nichts ändern. Das ist Fakt.
Das ist die Krux bei der Sache. Da liegt ja, der Hund ich begraben. Sag,
das ist, aber der Hund liegt ja generell schon seit langem begraben. Weil der Kommunismus ist zum Beispiel auch sowas, wenn alle sich daran halten würden, oder lassen wir den Kommunismus mal aus dem Spiel, man kann ja auch Umweltschutz und so nehmen. Wenn alle auf Müll verzichten würden, dann würde ja alles super sein. Wenn keiner mehr Auto fährt, wäre alles gut. Mhm. Aber es macht halt nicht keiner. Und sobald es nur einer macht, werden es auch andere machen, weil die denken, oh, wenn der das macht, kann ich das auch.
Aber das ist doch traurig.
Natürlich, das ist mega traurig. Aber so funktioniert, glaube ich, leider so ein bisschen die Welt.
Der Mensch ist das Menschenwolf, nicht wahr?
Die Realisten und die Idealisten clashen hier. Wobei ich ja auch schon tatsächlich inzwischen, denke ich mal, selbst recht realistisch unterwegs bin. Allerdings bin ich noch mit dem Gedanken so, einmal stimme ich dir zu, natürlich betrifft mich das nicht so direkt, wenn jetzt die Erde sich zum Beispiel hier über die Zeit erwärmt und so. Also jetzt zumindest nicht in einem kurzen Zeitrahmen. Deswegen uns fehlt ganz oft oder sehr vielen Menschen fehlt anscheinend dieser Sinn für das Zukünftige und die zukünftigen und die langfristigen Auswirkungen. Und was das dann im Endeffekt dann halt eben später mit uns machen könnte. Das ist ja bei allen Dingen so. Das ist ja beim Finanziellen so einfach überall. Du denkst erstmal nicht direkt langfristig. Und deswegen verkackst du halt auch bei vielen finanziellen Dingen zum Beispiel. weil du halt nicht so langfristig denkst und dann irgendwann später halt nicht mehr so viel Geld zum Essen hast oder so. Dann weiß ich, ich bin gerade selbst so am Hadern und versuche, das merkt man wahrscheinlich, und versuche auch für mich rauszufinden, wie ich selbst und wie ich dann vielleicht auch in dem Prozess noch mal andere in die Richtung drücken kann, dass man eben doch ein bisschen langfristiger denkt, nämlich wie du sagtest, so natürlich jetzt irgendwie ein bisschen zugespitzt, wenn keiner mehr Auto fährt, dann ist das Problem gelöst mit den Autos oder mit dem Abgasen. Aber wenn man das jetzt zum Beispiel aufs Essen irgendwie runterbricht, wo wir ja auch hier die ganze Zeit mit Vegetarier und allen möglichen die Diskussion hatten und wie können wir gucken, dass die Tiere nicht so leiden, wenn man das auf den simplen Fakt runterbricht, dass wenn jemand weniger Fleisch kauft, auch weniger Fleisch produziert wird.
Ja.
Wenn allein dieser Fakt mehr in den Köpfen von uns Leuten wäre, so, dann wüsstest du doch automatisch, das wird uns immer reingehämmert, so funktioniert die Wirtschaft. Wenn es die Nachfrage nicht gibt, dann wird es auch nicht produziert. So.
Aber vom Regal vergisst man es dann.
Ja, aber wenn du vorm Regal stehst, dann hast du wieder kurzfristig so den Gedanken so, boah, aber Fleisch ist eigentlich schon ganz geil. So. Und dann kaufst du dir das halt. Oder nicht, muss ja nicht immer Fleisch sein. Dann kaufst du dir halt auch den unglaublich durchproduzierten Schokocookie oder sowas. Also irgendwas, wo du halt dann kurzfristig denkst, so kranker Scheiß. Das muss ich mir jetzt leisten. Und dann danach wieder denkst du, so, ah, fuck, warum habe ich mir das jetzt schon wieder geleistet? Wobei es eben eigentlich ja so einfach wäre, einfach zu denken, okay, ich kaufe das jetzt nicht mehr, dann wird es auch nicht mehr produziert. Und dann rede ich mit dem Nächsten und sage dem hier, ey, du findest das auch nicht schlecht, warum kaufst du es denn nicht einfach? Und da sind wir wieder beim Diskutieren, wir müssen halt eigentlich viel mehr darüber reden und nicht einfach nur so denken, ja, also ich will es mir jetzt nicht mit dem verkacken und es ist vielleicht ein bisschen ungemütlich, ja, und aber so.
Wo willst du denn darüber reden? Willst du jetzt im Supermarkt
Auf der Arbeit, mit den Leuten, mit denen du in Kontakt kommst, wenn du irgendwo auf einer Party bist, du musst dich ja nicht missionieren, so in die Richtung, ne?
Aber das geht ganz schnell.
Ja, klar geht es schnell. Ich bin ja jetzt auch gerade schon im Missionierton.
Das ist ein krasser Missionar.
Aber ich glaube, also ich finde, über die Zeit gewöhnt man sich das ab. Also ich kann jetzt nur aus persönlicher Erfahrung sprechen mit sowas, ja. Aber beispielsweise habe ich früher ganz massiv Religionskritik jedem eingedonnert, von dem ich gehört habe, dass er religiös ist. Das sage ich auch rückwirkend, teilweise auf sehr kindische Art und Weise, weil was schert es mich, woran jemand anders glaubt, das weiß ich heute, aber das hat mir, vor ein paar Jahren war mir das nicht so evident, dass es da war, wie Richard Dawkins, habe ich ja so getan, wie als würde ich die Welt verbessern in einem Kreuzzug gegen alle Religionen. ist natürlich absolute Zeitverschwendung. Und heute bin ich der Meinung, dass ich das respektieren kann, wenn jemand das an irgendetwas glaubt, also solange das in seinem Rahmen bleibt und sowas. Aber ich habe das schon gemerkt, dass man irgendwann damit aufhört, also mit dem Missionieren, selbst wenn man sehr passioniert über ein Thema ist.
Genau, nicht nur was Religion betrifft, sondern einfach die Meinung oder das Verhalten anderer mehr akzeptieren und vielleicht nicht unbedingt in Frage stellen oder mit sich selbst vergleichen. Aber du meintest ja, Franz, einfach mal mit den Kollegen oder was weiß ich, mit Freunden oder Bekannten oder so, mit wem man halt in Kontakt gerät, darüber sprechen. Ich habe das Gefühl, dass mein Bekanntenkreis und Freundeskreis sozusagen schon so ticken und so denken. Und man sucht sich natürlich auch die Leute danach aus, oder? Also ich meine, keine Ahnung, mit Kollegen oder mit Leuten auf der Arbeit kommt man ins Gespräch und dann kristallisiert sich ganz schnell heraus, okay, mit dem kann ich was anfangen, mit dem nicht und so weiter. Hm. Und ich glaube, du kommst vielleicht gar nicht so weit mit, ich sag mal, Fremden über solche Themen zu sprechen, oder? Weil wenn du,
glaube ich.
Ja, natürlich, es gibt immer Ausnahmen und so weiter, aber ich glaube grundsätzlich, ich glaube, bei euch ist das so genauso. Ich meine, eure Freunde oder näheren Bekannte haben doch auch schon eine ähnliche Einstellung zu diesem Thema, oder?
Ja, deswegen sind es ja noch immer Freunde.
Ja, das meine ich ja.
Ja, klar. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Du suchst dir einen Freundeskreis halt aus, der zu dir passt. Das ist ja normal. Ansonsten wärst du nicht in dem Kreis. Das hält einen aber ja dann, also was du meintest von wegen, du kommst bei vielen Leuten gar nicht so weit. Ich glaube, wenn man es probieren würde und wenn halt dann, also natürlich nur mit Leuten, die da auch offen für sind, auch über Sachen zu reden. Selbst wenn sie halt eine andere Einstellung haben. Nur dann funktioniert das natürlich. Wenn der andere nicht mit dir reden will, dann...
Und du dann noch anfängst, so, weißt du, dann hast du schon jemanden, mit dem du vielleicht nicht unbedingt viel redest oder wo du nicht kennst und dann stehst du an der Kaffeemaschine und dann fängst du an.
Ja, also ich meine...
Übrigens, die Kapseln da, das ist nicht so cool. Ich würde die ja nicht benutzen. Und dann fängst du so an, weißt du, damit wirst du niemanden überzeugen.
Ja, damit machst du keine Freunde, aber dann ist dann natürlich die Frage, willst du die Freunde haben, weißt du? Also um das mal ganz krank zu sagen.
Nein, es geht gar nicht. Es geht gar nicht um Freunde, finde ich, sondern du wirst diese Person halt nicht, ich sage mal, missionieren können.
Ja, man kann
gewisse eventuell hat, es besteht die Chance, die sehr verschwindend geringe Chance, dass die Person tatsächlich noch nie darüber nachgedacht hat. So, und dann.
Die ist nicht mal so verschwindend gering, würde ich sagen.
Genau, und dann stößt du diese Person an, darüber nachzudenken. Im selben Zug denkt sich diese Person aber, der Gedanke ist zwar richtig, aber der Typ, der mir das gerade gesagt hat, ist voll der Idiot. Was ist das für ein komischer Kerl, der mich da anspricht? Und dann lässt es halt sein. Also ich meine, man akzeptiert ja eher Vorschläge, Ratschläge, Meinungen von Menschen, mit denen man vielleicht auch Sympathie empfindet, oder?
Ja, aber warum versucht man es dann nicht auf eine sympathische Art und Weise? Also
das ist korrekt. Ich
das
glaube
hält dich ja
auch,
nicht davon
dass
ab.
Man jemandem prinzipiell nicht zuhört, den man bereits als unsympathisch vermutet. Das bin ich absolut so überzeugt davon, dass das absolut ausgeschlossen ist, dass du jemanden, der von vorne weg mit der Überzeugung leben würde, du bist ein scheiß Öko. Also ich generalisiere das jetzt, soweit ich kann, ja. Wenn der Kerl, der an der Kaffeemaschine steht, durch den Alltag geht und sagt, naja, das ist alles scheiß Ökos oder so, bla bla bla. Und dann kommt der Franz. Es ist egal, was du dem gerade gesagt hast, selbst wenn er sich noch nie Gedanken über den Kaffee gemacht hat. Sein erster Gedanke wird sein, guck dir den scheiß Öko an, und er dreht sich um und geht. Und er nimmt nichts daraus mit.
Genau, und so ist es vielleicht auch ein bisschen in der Politik, um nochmal kurz das anzusprechen. Ich denke mal, um nochmal diese Überschneidung zu erwähnen von Meinungen, Überschneidung. Überschneidung. Zum Beispiel, also so ganz extreme Sachen, dass eher so linksorientierte Parteien ganz viele Überschneidungen mit rechtsorientierten Parteien haben. Aber wenn du jetzt das Kind jetzt beim Namen, wenn du jetzt einen AfD-Wähler oder so einen Wutbürger mal nimmst und dem sagst, hör mal, genau das, was dich stört und was dich jetzt bei der AfD anspricht, das sagt die Linke aber auch, dann ist es sehr schwer, diese Person davon zu überzeugen, dann vielleicht links anstatt rechts zu wählen, weil diese eine Ansicht ja vielleicht nicht unbedingt in eine Ecke gehört oder in eine, Gesinnung. Ja. Wisst ihr? Auch wenn diese Meinung vertreten wird von einer, ich sag mal, rechtsgesinnten oder linksgesinnten Partei, heißt es ja nicht, dass diese Meinung per se
rechts oder links ist, ja.
Genau.
Verstehe ich auf jeden Fall. Also ich meine, klar, aber dann denke ich auch, wir brauchen auch eigentlich gar nicht jetzt von Parteiprogrammpunkten zu sprechen, weil es wird viel geschrieben und wenig gemacht letzten Endes. Also das ist ja so ein Effekt, der in jeder Demokratie irgendwie ist. Und ja, also ich denke schon, dass da die Leute dann natürlich sich bei manchen Punkten nur für ein gewisses Lager entscheiden, weil es dann halt was mit Sozialisation und Sympathie zu tun hat. Ja. Wie der Franz das ja jetzt auch schon gesagt hat, also du suchst dir ja ein Umfeld, das passt. Lustigerweise sucht man sich das Umfeld ja nicht nach der Partei, sondern es ergibt sich meistens, dass die Leute ähnliche politische Einstellungen haben. Es liegt meistens dann an anderen Faktoren, die irgendwie in der gleichen Parteisozialisation oder ähnlicher Spektrumsozialisation enden, die aber alle so irgendwie teilen. Man ist zum Beispiel Student, jetzt sehr kleiner gemeinsamer Nenner, aber ihr wisst, was ich meine, ja. Da sagt man dann, okay, gut, der Punkt wird zwar bei der Linken und bei der AfD vertreten, aber weil jetzt mein persönliches Umfeld zu dem einen besser passt als zu dem anderen, habe ich deswegen dies oder das gewählt. Und das bringt mich letzten Endes zurück zu dem Statement von der Eingangsfrage von Franz, warum ich sage, dass weil ich auch bei solchen Argumenten, wenn mir jemand sagen würde, ja, warum hast du dich dafür und nicht dafür entschieden? Wärst du wieder in der Rechtfertigungsschiene, weil du automatisch irgendwie einem anderen Lager angehörst. Obwohl das ja eigentlich gar nicht so sein muss. Wir sind alle Menschen, weißt du? Mhm. Also, auch wenn das jetzt sehr weit runtergebrochen ist, aber warum überhaupt das alles so aufgeladen sehen? Das stört mich so ein bisschen.
Okay.
Ja. Deep Stuff. Ich hatte tatsächlich gedacht, wir würden nicht gleich so deep gehen, aber es ist schon.
wir können langsam mal wieder an die Oberfläche. Ich muss jetzt nämlich was loswerden.
harter Cut.
ich glaube, härter kann der Cut nicht sein.
Ach scheiße, das hattest du ja schon angekündigt, ja.
Stimmt. An alle Niveau. Wie soll ich sagen, niveauvollen Hörer, jetzt wird's wieder richtig scheiße.
Wow.
Ich habe letztens Vikings geguckt.
Mm.
Oh. Und aber es hat jetzt nichts mit Vikings zu tun. Ich kam nämlich auf eine Sache. Und zwar, wenn also es sind zwei Fußheere, also zwei Armeegruppen aufeinander zugerannt, zu Fuß.
Mhm.
Und was ist, wenn einer von denen stolpert? Der ist tot, oder?
Wow. Der kommt dann nicht mehr so schnell an die Oberfläche.
Nee, oder? Also, du hast dann einfach richtig verschissen.
Ich weiß noch nicht,
und die Wahrscheinlichkeit hinzufallen ist sehr hoch. Erstens hast du so eine scheiß schwere Rüstung an. hast wahrscheinlich zwei Bier-Intus, weil die sich erstmal noch ein bisschen was gegeben haben vorher. Und dann läufst du auch noch auf irgendeiner komischen nassen Wiese einen Berg runter im schlimmsten Fall. Also ich will nicht wissen, wie viele Leute da runterfallen. Und das sieht man ja nie in Filmen und so. Aber das ist ja, jetzt müsste irgendein Historiker bei uns sein, der mir das bestätigt, dass wirklich die Schlachten so stattgefunden haben. Also dass wirklich einfach zwei Gruppen aufeinander zugerannt sind, oder?
Ich glaube, dass, also keine Ahnung, aber was man ja immer in diesen Serien sieht, ist, dass die auf so einer wunderschönen, offenen Weide stehen.
Ja.
Ich glaube, das ist geografisch gar nicht so normal gewesen zu der Zeit. Und ich glaube auch, dass wenn man mit so einer riesigen Lanze oder so auf jemanden zustürmt und man hat irgendwie und verliert so ein bisschen Kraft in seinem Vorderarm und dann lässt man die Spitze runterfallen und dann macht man so einen Stabhochsprung, das sähe ziemlich blöd. Ich glaube, das sähe ziemlich blöd aus.
Ich stelle mir gerade vor, was du da beschreibst. Das ist so absurd.
Ja, aber weißt du, das ist ja total wack, wenn die so episch zeigen wollen, wie die Heere aufeinander zustürmen und der Harry aus der ersten verkackt. Reihe, ja, stolpert, weil er einen zu viel getrunken hat und wird dann von dem nächstbesten Jürgen tot getrampelt. Ich glaube, das ist schon richtig wack.
Gottlob. Ja. Nee, oder auch die ersten paar Reihen. Du kannst mir doch nicht sagen, dass Leute freiwillig sich dahingestellt haben.
Ja, also, weiß ich nicht. Es gibt ja auch Leute, die freiwillig heutzutage in den Krieg ziehen. So.
Aber also, nicht mit, weiß ich nicht. Also, die stehen sich ja jetzt nicht gegenüber und schießen einfach aufeinander. Also, da guckt man ja schon, dass man aus der Deckung schießt vielleicht oder nicht unbedingt. Ich weiß nicht, klar ist
das
Prinzip
so
dasselbe, aber du, also wirklich, wenn so 10.000 Leute da sind, dann will ich echt ganz hinten sein.
Ja, ich glaube, jeder will ganz hinten sein, vor allem die ganz vorne stehen, denken sich,
ja, und dann prügeln die sich, bevor es losgeht, oder was?
Ich meine, also, stell dir mal vor, die stehen in der ersten Reihe und die sagen, boah, ey, der Leistungsdruck ist heute sehr hoch, wir müssen überhaupt gucken, dass wir da rüberkommen, ohne zu stolpern, weil sonst in der fünften Reihe läuft der eine mit, der immer so viel trainieren geht, der knallt dich sofort platt. So, oh shit. Ja.
Okay, so.
Aber gut, ich fände, ja? Also nur um das mal gesagt zu haben, ich fände das wunderschön, wenn es mal in irgendeiner historischen Serie so eine Szene gäbe. Das würde mich jetzt doch reizen, das mal zu
Appell
sehen.
Appell an unsere Hörer, wenn ihr sowas schon mal gesehen habt, dass aufeinander zurennende Parteien, dass da Leute dabei sind, die stolpern und hinfallen, die müssen ja nicht unbedingt zertrampelt werden, man muss es nicht sehen, aber einfach nur, dass sie hinfallen, das würde mich mal interessieren.
Das reicht schon.
So, und da wir schon im Setting des Mittelalters oder der Antike sind.
Das geht direkt jetzt weiter. Wird's aber wieder smooth, nicht schlecht.
Jetzt eine ganz philosophische Frage.
Oh.
Wir sind in einem Kerker.
Oh.
Du hast Handschellen an. Und das sind ja, so wie, und das, da kommt's wieder, mein Wissen darüber basiert einfach nur auf Fernsehen. So, und das sind dann so richtige fette Metallschellen, die sie anhaben.
Ja.
Und ich frage mich, was ist, wenn der Schlüsselkeeper den Schlüssel verliert?
Hä? Also in welcher Zeit?
Ich glaube nicht, dass da jemand kommt und den nachmacht.
Im Mittelalter.
900 nach
Christus. Okay, dann fällt meine Lösung mit der Flex raus. Aber
genau. Das heißt, du stirbst.
Ja, oder ja.
Arm ab.
Ich bin mir relativ sicher, dass man, also im Mittelalter hatte man doch noch gar nicht so starkes Metall, oder?
Ne? ich weiß, Eisen halt, oder? Also ich finde das schon relativ hart.
Aber kann man nicht theoretisch mit, okay, ich wollte jetzt gerade vorschlagen, dass man das irgendwie mit einem Keil oder so aufschlägt, aber dann wäre ja deine Hand auch hinüber.
Ja, da muss man halt abwägen, ne? Ich glaube, dass die Leute damals nicht unbedingt gewillt waren, so einem Gefangenen jetzt noch die Ehre zu erweisen, einen Ersatzschlüssel zu machen oder anderweitig versuchen, dieses Ding aufzukriegen. Du hast halt da Pech gehabt.
Die große Frage ist, hat man halt überhaupt im Mittelalter wirklich Handschellen benutzt? Weil ich glaube, das ist schon Materialverschwendung, wenn du jemanden auch einfach in so ein Holzding stecken kannst. Kennt das jetzt auch Fernsehwissen, wo Kopf und Arme auf einer Höhe sind, wo man so richtig unangenehm mit so einem Krummbuckel dasteht?
Seht
ihr das?
Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich weiß es nicht. Wir wissen es alle nicht.
Wir wissen es alle
nicht. Ich habe mich halt nur gefragt, wie das ist.
Es ist definitiv ein Thema für die Kommentare.
Aber ja. Das mit den Handschellen war jetzt nicht so stark. Ich fand die Stolpergeschichte dann schon interessanter.
Doch, ja, finde ich gut. Also wir sollten sowas häufiger einführen. Warum kommst du nicht häufiger auf solche völlig abstrusen Ideen?
Ich mache ja nie. Er hat ja immer alles Hand und Fuß, was ich sage.
Ja, ja, natürlich. In Ketten gelegte Hand und Fuß. Wunderbar.
So, jetzt seid ihr dran. Droppt mal ein paar nice wacke Facts.
Paar nice wacke Facts. Also
okay, aus sicherer Quelle kann ich sagen, dass es auch Handschellen gab, die quasi mit so einem Bolzen verschlossen waren. Also du hast quasi einfach so einen Bolzen durchgehauen mit einem Hammer oder so und dann war die Handschelle dicht und dann konnte man die auch nicht natürlich ohne Werkzeug und total geschwächt, weil du nur Wasser und im besten Fall Brot kriegst, kannst du die auch nicht selber aufmachen. Und dann, wenn die geöffnet werden soll, hat man die halt aufgeschlagen. Ja. Das ergibt Sinn.
Ja, danke ans dynamische Fact-Checking. Das war.
Mann, das ist ja jetzt langweilig. Ich dachte.
Unser jetzt können wir den Credit auch vollkommen ausgeben. Unser
auf jeden Fall.
Unser Live-Zuhörer Patrick hat uns mit Live-Googling dazu verholfen.
Unser Ehrengast. Übrigens, Patrick, da du uns jetzt hörst und alle anderen Hörer, Patrick ist eine kleine Internet-Berühmtheit. Denn er war mal bei in einem sein Twitter-Post wurde mal bei NDA im Rahmen von NDA auf Rocket Beans gezeigt. Ich habe nämlich die Folge gesehen, zufälligerweise, und musste dann pausieren und zurückspulen. Das kann doch nicht wahr sein. Mega krass. Also Patrick, Props an dich. War auch ein cooles Bild. Sehr, sehr, sehr geil. Und du bist berühmter als wir. Herzlichen Glückwunsch.
Definitiv berühmter als wir. Ich struggle ja schon mit meinen Tweets und meinen, aktuell 53 Followern.
Wow.
Nice.
Ich werde mir da noch ein bisschen was abschauen vom Patrick dann. Da reden
wir
dann im Nachhinein.
Wir haben so stark angefangen.
Ja. Und jetzt sind wir wieder bei Eigenpromo und Selbstbeweihräucherung. Was sollen wir machen?
Lassen wir das diesmal sein. Ich würde sagen, habt ihr noch was Lustiges zu erzählen?
Ich habe noch lauter Sachen, aber ich glaube, die passen besser in eine weitere Folge, die wir dann hoffentlich zeitnah aufnehmen.
Ich habe auch nichts mehr, was jetzt noch gut reinpassen würde. Ich fand vor allem jetzt, es war so schön, über tiefgründige Themen zu reden und dann über stolpernde Lanzenträger. Das möchte ich jetzt nicht weiter.
Das ist mit Lanzenträger, hast du gesagt.
Oder Wikinger oder was auch immer. Das.
Okay, cool. Ich würde sagen, das war's dann mit Episode 35.
Hell yeah.
Im neuen Jahr 2018. Und eventuell posten wir auch das Bild, von dem ich gerade geredet habe.
Ja.
Was Patrick gepostet hat. Das ist wirklich grandios. Ihr werdet es lieben. Ihr werdet es einrahmen und über euer Bett hängen wollen. Und genau, vielen Dank Felix und Franz für eure Gesellschaft. Und auch vielen Dank an unsere Hörer, die uns ja eventuell noch immer treu sind oder die uns schon aufgegeben haben und jetzt sehen, oh, da kam was Neues. Genau, also lasst uns eure Meinung da, wie immer, und keine Ahnung. Das reicht jetzt.
Hau da rein.
Okay, das haben wir schon mal besser hingekriegt. Also nochmal. Vielen Dank euch beide. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächste Folge von Reden.
Denken. Wow.
Und tun. Eile. Oh, wow. Okay.
Ciao.
Holy fuck, wir haben es tatsächlich sogar geschafft in einer Stunde. Ich hätte es nicht gedacht. Aber.